Vielen herzlichen Dank. Ich möchte vielleicht als kleine Antwort auf das bisher Gesagte tatsächlich so ein anderes Netz beitragen oder vortragen, nämlich die Literatur. Eine der schönsten Verkörperungen von sowas wie einem epistemischen Ding war für mich nämlich immer Odradek. Franz Kafka hat dieses merkwürdige Ding in seiner Kurzgeschichte Sorge des Hausvaters porträtiert. Der Text bleibt da unentschieden, ist ein Ding, das man zwar beschreiben kann, von dem man aber nicht genau weiß, was es oder er ist. Es ist auch ganz deutlich etwas wie eine Triebkraft der Erkenntnis, ein Irgendetwas, das den Wissensdrang anstachelt, denn der Text von Kafka beginnt folgendermaßen. Die einen sagen, das Wort Odradek stamme aus dem Slawischen und sie suchen aufgrund dessen die Bildung des Wortes nachzuweisen, seine Form zu erforschen. Andere wieder meinen, es stamme aus dem Deutschen, vom Slawischen sei es nur beeinflusst. Die Unsicherheit beider Deutungen aber lässt wohl mit Recht darauf schließen, dass keine zutrifft, zumal man auch in keiner von ihnen einen Sinn des Wortes finden kann. Soweit Kafka. Odradek ist aber auch nicht nur ein Begriff, ein Wort, ein Symbol, sondern es ist eine materielle Entität. Vielleicht ist es deswegen auch mehr als ein epistemisches Ding, sondern eher sowas, was bei Deleuze Perzept heißt. Weiter bei Kafka heißt es nämlich, natürlich würde sich niemand mit solchen Studien beschäftigen, wenn es nicht wirklich ein Wesen gäbe, das Odradek heißt. In seiner Materialität lässt sich an Odradek die materielle Kultur seiner Zeit ablesen. Denn es, weiter Kafka, sieht aus wie eine flache, sternartige Zwirnspule und tatsächlich scheint es auch mit Zwirn bezogen. Allerdings dürfte es nur abgerissene, alte, aneinander geknotete, aber auch ineinander verfitzte Zwirnstücke von verschiedenster Art und Farbe sein. Ende Kafka. Farbe und Form sind ebenso verwirrend, wie es eine mögliche Funktion dieser Entität ist. Selbst wenn uns die Materialitäten, aus denen es besteht, völlig vertraut sind, selbst wenn die auch beschreibbar sind und benennbar sind. Vielleicht ist das Gebilde namens Odradek aber auch ein Museumsding oder auch ein Kunstding, das seiner ehemaligen zweckmäßigen Form beraubt, nur ästhetischen Genuss erzeugt. Aber auch diese Deutung wird bei Kafka schnell verworfen. Denn, so Kafka, nirgends sind Ansätze oder Bruchstellen zu sehen. Das Ganze scheint zwar sinnlos, aber in seiner Art abgeschlossen. Odradek ist auch kein technisches Objekt, das eben nur seine Funktion verloren hätte. Ist es also ein Kunstwerk? Und was wäre ein Kunstwerk im Vergleich zu dem epistemischen Ding, als das Odradek zunächst mal eingeführt wird? Wichtig ist auch der Aufenthaltsort dieses außerordentlich beweglichen Dings. Kafka schreibt, es hält sich abwechselnd auf dem Dachboden und im Treppenhaus, auf den Gängen und im Flur auf. Also bevorzugt in undeterminierten Zwischenräumen. Dort taucht es auf, zeigt sich kurz, kichert gern und verschwindet wieder. Wenn Odradek seinem Aufenthaltsort raschelnd als ohne festen Wohnsitz bezeichnet, sagt uns das vielleicht auch etwas über die Räume, in denen epistemische Dinge oder auch Perzepte auftauchen. Sind vielleicht Labore und Museen eben vielleicht genau solche Zwischenorte, Durchgangsorte, atopische Orte? Das könnte man vermuten. Was Odradek allerdings nicht eingebaut hat, ist sowas wie ein Innovationsprinzip, das ja für die epistemischen Dinge eine wichtige Rolle spielt. Denn so sehr Hans-Jörg Reinbergers Konzept der Experimentalsysteme Abstand nimmt von einer linearen Fortschrittsgeschichte der Wissenschaft, so sehr gilt seine Aufmerksamkeit, und das macht ja den Ansatz auch so attraktiv für Künstlerinnen und Künstler, so sehr gilt also seine Aufmerksamkeit den Möglichkeitsbedingungen des Neuen. Epistemische Dinge sind vage Objekte, die an der Schwelle von Wissen und Nichtwissen operieren, Attraktoren, könnte man auch sagen, die das Nichtwissen aus dem Versteck locken. Odradek hingegen mag immer wieder die Neugierde derer entfachen, die ihm begegnen. Er verkörpert jedoch ein fundamental mit der Menschheitsgeschichte brechendes Prinzip, das eben gar keinen Zeitpfeil kennt. Kafka fragt zum Schluss, kann er denn sterben? Alles, was stirbt, hat vorher eine Art Ziel, eine Art Tätigkeit gehabt und daran hat es sich zerrieben. Das trifft auf Odradek nicht zu. Er ist zeitlos bis zu einem gewissen Grad. Das bringt mich nun endlich zu zwei Fragen. Ich weiß, es hat ein bisschen gedauert. Die genau mit diesem Unterschied zwischen Odradek und epistemischen Dingen zu tun haben. Ist der Fokus auf Innovation und Veränderung innerhalb dieser Theorie der Experimentalsysteme, die offenbar eben viel mit Kublers Konzeption zu tun hat, ist das mehr als etwas wie eine Schwundstufe der Fortschrittsgeschichte? Oder anders gefragt, wie kann man heutzutage, also wenn man sich aus einer Fortschrittsgeschichte verabschiedet hat, mit sowas wie Neuerung umgehen? Ist Neuerung, ist das, was noch nicht da war, aus der Geschichte herausgefallen, nur mehr auf Aktualität bezogen? Dann wäre die Rahmenerzählung für Erkenntnisproduktion vielleicht überhaupt gar nicht mehr Geschichte, sondern die Rahmenerzählung könnte auch ein Markt sein. Der Markt, der ja auch sowas wie eine Maschine zur Hervorbringung von Zukunft ist, er organisiert das nur Mögliche, etwas, was noch nicht in der Welt ist. Und ist etwa vielleicht das die verschwiegene Bedingung unser aller Faszination, ich unterstelle das jetzt einfach mal, stimmt wahrscheinlich nicht ganz, unser aller Faszination für das Ephemere, das Mögliche, das Unrealisierte, das Instabile und das Differente. In neueren Fernsehserien heißen diese Entitäten gerne Gestaltwandler, das sind dann meistens irgendwelche Monster. Oder ließe sich doch etwas wie eine historische Dimension in diesem Interesse finden? Ich hoffe das immer wieder mal. Etwa als eine Suche nach dem, was Siegfried Krakauer, von dem ja heute auch schon mal die Rede war, die Lost Causes of History genannt hat. Er meinte damit eben alles Unerfüllte, das, was insistiert, das, was wir nicht loskriegen im geschichtlichen Prozess und uns deswegen immer wieder heimsucht, wie im Odradek auch immer wieder den Menschen einfach vor die Füße kullert und irgendwie nicht loszuwerden ist. Danke.
Ja. Soll ich jetzt darauf antworten?
Sehr gerne.
Ja, auf Ihren letzten Punkt, da würde ich schon gerne eingehen. Und zwar mit einer Denkfigur, die von sehr oft von Ludwig Fleck gebraucht worden ist in seinem Buch über die Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Flecks Name ist ja heute Vormittag ganz kurz gefallen und nur in Parenthese gesagt, bei Fleck gibt es diesen interessanten Ausdruck der Urideen oder auch der Präideen. Vielleicht hätte man da eine gewisse Resonanz zu Kubler auch, selbst wenn die sicher nicht auf gegenseitige Rezeption beruhen kann. Das Bild, was man dort oft findet bezüglich der Charakterisierung des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses, ist eigentlich ein ganz merkwürdiges und ein doppelt zusammengesetztes, nämlich das Bild eines mäandrierenden Flusses, der sich sozusagen, indem er fließt, sein eigenes Bett schafft und es auch ständig verändert. Also Und dennoch sagt Fleck, und das ist dann sozusagen, würde ich mal sagen, das, von dem Sie eben als die Schwundstufe des Fortschritts gerade gesprochen haben, letztlich folgt dieses Gefließe dem Gravitationsgesetz. Nur die Frage ist immer, wenn man da unten ankommt, ist das das Meer? Also, und ich glaube, darin, da fasst sich eben sehr schön irgendwie die Ambivalenz auch und auch diese, glaube ich, doch von einer Fortschrittsgeschichte qualitativ verschiedenen Vorstellung des historischen Prozesses auf, dass er sozusagen eben als historischer Prozess jeweils die Bedingungen für die Optionen des nächsten Schrittes schafft. Und insofern eben in seinem Verlauf nicht nicht vorhergesehen werden kann, selbst wenn es sich um so etwas wie einen Progress handelt, also und zwar aber im Sinne eben eines Fortschreitens. Vielleicht in der Literatur oder bei der Verfassung eines Romans auch im Sinne eines Fortschreibens.
Vielen Dank. Es gibt sicher schon viele Fragen im Publikum.
Just for clarification, did I get this right that you claimed that technische Dinge are fixed? Did I get this right?
It's an ideal, again, it is an ideal characterization, but I make this distinction between epistemic objects and technical objects. And ideally, what we characterize as technical objects have to fulfill certain identity conditions. If this microphone as a technical object is supposed to function as a microphone, at least as long as I'm speaking, otherwise it would no longer work as what we term it. But on the other, that does not mean that technical objects are fixed once forever.
Right.
If you look into a productive experimental process, you find it time and again that objects that in a way have been black boxed and function as technical conditions for the production of knowledge can be reopened and can again acquire the status of epistemic objects. But for a certain time being, you can make these distinctions.
Mm-hmm. Okay, I take.
And
the first.
For me, it's a functional distinction. It's not a materially grounded distinction. This is also very important.
Okay,
it's just I'm not the only. So the idea comes from the French philosopher of science, Gaston Bachelard.
Ja, ich muss nochmal bei Fleck natürlich nochmal einhaken, weil Sie ja die Anmerkung dazu hatten, dann mit dem Fluss und dann mit dem Meer. Also ich meine, war selber erstaunt da bei Fleck, da über diese Netzwerkpassage eben halt zu stoßen. Und er hat aber auch zum Schluss dieser kleinen Passage eine Zeitkomponente eben mal dabei. Er sagt, wie entwickeln sich diese Netzwerke eben halt in der Zeit? Und das fand ich ziemlich spannend, weil er sagt, da bilden sich eben halt neue Knoten, es tun sich eben halt neue Verbindungen aus. Und deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich trifft, dass es so irgendwo das Meer ist, dass es so zielgerichtet ist, sondern eben halt, dass es eher was Performatives, Prozessuales ist, was sich einfach ständig eben halt in Bewegung findet.
Ja, es ist, glaube ich, bei Ludwig Fleck schon, sagen wir mal, etwas präziser. Sein Beispiel, was er in seinem wunderbaren Büchlein, also jedermann, der das nicht kennt, das ist sehr empfehlenswert, das auch zu lesen. Und es hat ja lange gedauert, bis dieses Buch überhaupt eine Rezeptionsgeschichte gefunden hat. Es ist publiziert im Jahre 1935 und wurde im Grunde genommen erst ab 1980 zur Kenntnis genommen, nachdem es eine englische Übersetzung gab, die 1979 erschienen ist, und die deutsche Neuauflage kam dann ein Jahr später. Und das historische Beispiel, was Fleck dort eingehend untersucht und wo er ja auch sein eigenes Wissen als Laborbiologe dort mit einbringen und Immunologe dort mit einbringen konnte, ist wie die Wassermann-Reaktion als ein Test auf Syphilis, wie die historisch entstanden ist. Und er beschreibt diesen Prozess eben im Grunde genommen, könnte man sagen, auch als so etwas wie ein Münchhausen-Vorgang. Und ich glaube, alle produktive Forschung ist irgendwie Münchhausen-artig. Also man zieht sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf. Das ist eigentlich das Bild und die Figur der Autopoese schlechthin. Das ist bei Fleck auch so. Aber diese Kollektive, die er dort beschreibt, und auch das, was er dann als Denkstil charakterisiert, das hat so etwas, Sie nennen es jetzt Netzwerk, es ist in gewisser Weise, stimmt es, Fleck redet, wenn ich es richtig jetzt erinnere, in seinem Buch nicht von Netzwerk.
Aber also ich habe jetzt gerade vorhin extra mal nachgeschaut.
Aber er redet von Kopplung.
Nein, es ist explizit, also diese Verknüpfung von, diese Ideenverknüpfung, er spricht von Verknotungen von Ideensträngen und explizit auch von Netzwerk. Deswegen hat es bei mir nur vorhin, heute Morgen nur Klick gemacht, ich höre nur Stil und höre Netzwerk und deswegen kam ich dann auf Fleck.
Ne? Eine der Ausdrücke, der bei ihm ganz prominent ist, ist auch eben der Kopplung. Aber wo ich also so dann auch wieder die Grenzen bei Fleck sehe, ist, dass für ihn solche Denkstilausbildungen und auch die damit einhergehenden sich ausbildenden Denkkollektive eigentlich sehr stark gedacht sind von aus der Perspektive ihrer Abschließung, dass sie letztendlich dann, wie Fleck es an einer Stelle in diesem Buch sagt, sozusagen nur noch in der Harmonie ihrer eigenen Illusionen leben. Und dann die Frage, wie kann man eigentlich an solchen einmal ausgebildeten Stil transzendieren? Dann bei Fleck, da fehlt dann irgendwie der intrinsische Mechanismus, wie aus diesem System heraus sozusagen es auch wieder aufgebrochen werden kann. Und an dieser Stelle kommen dann bei Fleck so Trivialitäten wie, das passiert dann meistens in Zeiten sozialer Unruhe oder so. Also da kommen dann wieder sozusagen ganz unmotiviert die Einflüsse von außen. Und genau an der Stelle glaube ich eben, dass so etwas wie der Begriff eines Experimentalsystems einfach besser in der Lage ist, diesen Zustand der permanenten Revolution irgendwie fassbar zu machen und nicht, dass es irgendwo mal anfängt und man dann so, irgendwann einmal in mehr oder weniger in einem abgeschlossenen Raum der harmonischen Täuschungen irgendwie zu ruhen kommt. Das ist, glaube ich, gibt es eben auch, muss auch sicher über Fleck hinausgegangen werden.
Ja, was sich irgendwie gut verträgt mit einer Systemtheorie, die sich aus der Biologie ableitet, die ja auch sagen wird, ein System ist dann stabil, wenn ein lebendiges System stabil ist, ist es tot. Also mir scheint, dass da auch so diese Systembegriffe auch noch interessante Wanderungen
da ist, aber haben. Das wäre jetzt ein weites Feld und da müssten wir sehr viel darüber diskutieren, weil System ist eine sehr vielfältige Angelegenheit und alleine schon in der Physik kennt man mindestens offene Systeme, geschlossene Systeme und abgeschlossene Systeme. Und in der Biologie kennt man natürlich geschlossene Systeme, die dennoch, nicht abgeschlossene, aber geschlossene Systeme, die fern vom Gleichgewicht sich bewegen und dann eben keine Toten sind. Obwohl sie, jeder Organismus ist in gewisser Weise existiert, indem er sich von seiner Umwelt abgrenzt. Mhm. Also da gibt es kein Zerfließen in dem Sinn, sondern das Zerfließen wäre der Tod. Und das Leben ist die Abgrenzung, also da dreht sich die Figur genau um. Mhm. Wenn ich den Begriff System in meinem Zusammenhang verwende, dann verwende ich ihn sehr lose und ich habe auch den Begriff eigentlich als eine, der ist mir irgendwie zugefallen, als eine Actors-Kategorie. Weil ich den Ausdruck immer wieder in der wissenschaftlichen Forschungsliteratur selber gefunden habe. Und da ist eben der Gebrauch, den die Wissenschaftler von System machen, eben ein im Grunde genommen seinerseits sehr vage. Aber was er eben nur andeutet, ist, dass die Gesamtheit der Veranstaltungen, die sich um ein Experiment oder um einen Experimentalprozess herum organisieren, so etwas wie ein Minimum an Kohärenz aufweisen, was einem erlaubt zu identifizieren, was dazugehört und was nicht. Mehr eigentlich nicht. qualitative Begriff.
One of the things that interests me is this idea of things driven from behind, right, that you describe. Kubler's metaphor is, the shape of time might give that impression, right, that there is this problem that is constantly moving forward. But when I showed this chart the other day by Brumbaugh, it was very interesting that he described time flows in terms of basically language tenses. You know, so he talked about technological time as past perfective. He talked about aesthetic time as future inceptive. He talked about another set of time as eternal present and another as, I believe, progressive present. And I think it's really interesting to you know, begin to think about, you know, those dimensions of which of directionality in terms of time, because I know Kubler has made the distinction between analysis and poesis, and poesis is future inceptive. So the artist stands at the edge of known territory and tries to adduce, to not deduce, but tries to move forward in time. And so that kind of balance between whether you're looking to the past only. And just to carry this a little further, I am not a neurobiologist, but in reading Martindale a little bit, if you take Kubler's idea of the cut through the form classes, through the strand, but you actually might in fact think that there are various strands, right? So you cut here and a cut here. Martindale talks about neural networks as kind of sections, but which have histories, meaning these neural networks, you're driven back to them because you see something and it fires something here because that's been fired before. And if it's seen in the context of this neuron, it fires that one too, and it fires that one too. But the interesting thing is when that researcher who, and he's very interested in boredom and endings of things, where all of a sudden you just say, these neurons are doing nothing for me, and one way out here fires, and one way out there fires, and that's where the future inceptive breakthrough takes place. You know, which, it's always kind of fascinated me, because I could see Kubler thinking, well, I don't know anything about neurons, but that sounds like my, it sounds like my strands at that moment where the old problem dies and you make that new connection. Just a reflection.
Yeah. So I think so. I'm not so familiar with I'm always cautious when it comes to neurobiology. this is a territory that is sometimes be rather complicated. But I think if you take the image of Kubler, this what's the expression in English for this Faserbündel, the bundle, fiber bundle, or bundle of fibers, that you can think of as being intertwined, but nevertheless having enough identity to kind of constitute a trajectory of their own. I made this parallel characterizing scientific processes less in terms of their disciplinary affiliations, but much more also as bundles of experimental systems that constitute fibers that are extending through time. And now there are two questions, or if I see it correctly, two options or possibilities for novelty to arise. The first one is in the extension of the fiber itself, which is a tricky kind of thing because it's not consciously constitute it, and the next piece is not, in that sense, not consciously added. But it the experimental system itself is in itself, again, once more, has a structure of a kind of network that is, at some point, I called it exteriorized fantasy. So it's it is a device in which new things can happen that my brain cannot anticipate, but I will be able to I will be able to see if it happens if I'm trained enough. So this kind of relation between the productive mind and the system he or she is working with, this is I think one of the potentials for the creation of novelty. And the other one is the interaction between different fibers that, to start with, at the beginning, possibly might have had nothing to do with each other, but historically they can come into contact with each other and fire each other. So this kind of lateral or horizontal input.
I just wanted to add one further comment to that, because it reminds me of Ramachandran's idea of metaphor possibly relating to synesthesia, where you have a cross-wiring from different parts of the brain. So that would give some kind of an explanation how it occurs.
Yeah, it could well be. So once more, I'm very cautious with metaphors and ideas that are coming to us or to the humanities. From neurobiology, I see at the moment a tremendous trend to subject to the neurosciences, and everybody is going neuro, which I don't think is necessary. We have our own tools, and we should work on our own conceptual tools that sometimes neurobiologists could also learn from. Just the other way around.
I'd like to ask back. We handled today many $1 million words. One is apparently network. Just to get that straight, you mentioned just Martindale. He came up with the very wording neural networks. Is that right?
He's quoting other people.
Because there was this guy, Howard Gardner. He wrote, he's at Boston University. He wrote a fantastic book. It's called The Mind's New Science. And it's actually the history about how the computer came into the world. So I know from John von Neumann, one of the fathers of computers, he made that association with Pitts and others to speak about neurons. But the very combination of neural networks, is that not something which came up rather late? That means around 70s or something? Is that wording already given by Martindale? Or just to be clear on that, Martindale was before Kubler significant, or was it afterwards?
He begins working in the late 60s. Martindale begins working in the late 60s in this field, which he calls quantitative aesthetics, which is trying to, you know, measure aesthetic reactions. I mean, it's very complicated. The book, The Clockwork Muse, which appears late, is, many people have said, a kind of journalistic, not journalistic, but an attempt at synthesis, in which he is taking a whole series of very technical papers he'd written over the years and trying to make it into something more accessible to a general public. And at the same time, he's extending, you know, a lot of the generalizations, or a lot of the very specific empirical data he's gathered in a much broader way. So he begins to look out for analogies, right, among people working in neurobiology. I don't think that was his primary research, but he's trying to say, look, just like Kubler, he's saying, oh, I had this idea. Now let me look for other ways in which I can extend the model in some way without himself being, you know, a neuro specialist.
Vielleicht kann ich an dieser Stelle einfach noch einmal diesen einen Satz zitieren, den ich auch im Laufe meiner Präsentation zitiert habe, der irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal, etwas vorsichtig werden lässt gegenüber allzu schnellen Importmaßnahmen. Wir benötigen ein Netzwerk aus anderen Maschen, das sich grundsätzlich von allen bisher üblichen unterscheidet. That's the word of Kubler. And I think that's what one has to work on, because the categories for characterizing this network and these meshes, as far as I can see, is simply not at hand. So, if we are doing history of art, or if we are doing history of science, we have to create the conceptual tools in order to do justice to the historicity, to the historicity of the objects we are working with. And in the end, nothing will help us. That has, of course, imports are always good things to have, and you can have this kind of lateral inputs. I just mentioned this as one option, but what in the end, what you need to do with your own categorical system is to make it work on your object. And neurons are not works of art or churches or what have you.
Vielleicht noch eine letzte Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Die Organisatorinnen dürfen natürlich sowieso immer.
Ich habe auch nur eine kleine.
Nur, wenn Sie sich kurz fassen.
Ja, ich habe auch nur eine ganz kleine und kurze Frage. Mir hat es auch so gut gefallen, dass Sie so aufmerksam für die Übersetzung gewesen sind und nochmal so genau auf die unterschiedlichen Textvarianten geschaut haben. Da wollte ich Sie gerne nochmal fragen, wie Sie eigentlich die Übersetzung dieses Obertitels finden, The Shape of Time. Weil der ja im Deutschen dann übersetzt ist als die Form der Zeit. Und also wir uns die Frage auch immer wieder gestellt haben, was ist eigentlich genau damit gemeint? Ist es nicht eher die Gestalt oder der Umriss?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, die lässt sich nicht beantworten. Wir haben eigentlich im Deutschen kein wirklich gutes Äquivalent für Shape. Im Englischen gibt es Shape und es gibt Form. There is Shape, there is Form. In German we only have the word Form, and the equivalent for Shape is lacking in a way. So we don't have it. So I read Shape has something for me at least. When I read it or when I hear it, it's form is something rather static or so. Shape has to do something with morphogenesis. Yeah, it's not just the morphic structure itself, but it's the becoming of form in a way. And this is very complicated to translate.
Dann vielen herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Vielen Dank für die Diskussion. Thank you.